Wiki und die starken Fakten, Fakten, Fakten.
Columbo. 69 Folgen in 10 Staffeln. US-amerikanische Krimiserie von 1967 bis 2003. Produziert von Universal Television für NBC und später für ABC. Erdacht von Richard Levinson und William Link. Musik Dave Grusin, Jill Mell, Billy Goldenberg und Dick De Benedictis. Auf DVD erhältlich. Im Mittelpunkt steht Lieutenant Columbo, ein unscheinbarer, aber äußerst scharfsinniger Ermittler der Polizei von Los Angeles. Gespielt wird er von Peter Falk, dessen Darstellung die Serie maßgeblich prägte. Das Besondere an Columbo ist das sogenannte umgekehrte Whodunit. Bereits zu Beginn fast jeder Episode wird dem Publikum der Täter sowie das Verbrechen gezeigt. Die Spannung entsteht dadurch, dass man verfolgt, wie Columbo den Täter überführt, oft mit scheinbar beiläufigen Fragen. Columbo erscheint zunächst zerstreut, trägt stets einen zerknitterten Trenchcoat, raucht Zigarre und fährt ein altes Peugeot Cabrio. Doch hinter seiner harmlosen Fassade steckt ein messerscharfer Verstand. Er gibt sich oft ahnungslos, stellt aber gezielte Fragen, die die Täter in die Enge treiben. Die Serie zeichnet sich durch clevere Drehbücher, subtile Spannung und einen einzigartigen Humor aus. Viele Episoden wurden mit prominenten Gaststars besetzt, die meist die Rolle des Täters übernahmen. Columbo ist ein Klassiker des Krimi-Genres und genießt bis heute Kultstatus. Auch wegen der legendären Phrase eine Frage hätte ich noch. Just one more thing.
Doch eine Sache hat Columbo nicht.
Ein Intro.
Aber das
ändert sich heute. Ein Intro für alle Fälle. Der Podcast über Serien- und Filmanfänge. Von und mit
Leslie Sternenfeld
und Martin Bross.
Und damit herzlich willkommen
bei Ein Intro für alle Fälle, Folge 14.
14 sind wir schon, mein Gott.
Wenn ich richtig mitgezählt habe.
Und es ist quasi unsere dritte Staffel, kann man doch so sagen, ne? Wenn wir das mal in Staffeln unterteilen.
Das könnten wir auch so bezeichnen, ja.
Aber machen wir nicht, ne? Oder machen wir das?
Doch, machen wir jetzt einfach mal.
Machen wir
mal. Wir sind schon in Staffel 3. Hört sich doch gut an.
Die zweite hatte zwar ein paar Löcher, sagen wir, das war ein Autorenstreik.
Genau. Ist immer gut. Also nicht wirklich gut, aber immer eine gute Ausrede.
Ja.
Aber heute haben wir eine ganz spezielle Folge für euch. Und zwar, ihr habt es ja schon gehört, dem netten Herrn Columbo fehlt nämlich ein Intro. Ja, wie kommt denn das, Leslie?
Wir meinen, er hat eins verdient. Und wie kommt das? Ja, das kommt so, Columbo hat deswegen kein Intro, weil die Columbo-Krimis, die Columbo-Filme, zunächst einmal Teil einer Filmreihe waren. Columbo war Teil der NBC Mystery Movie-Reihe. Und zu dieser Reihe gehörten mehrere Krimiserien. In Deutschland ist auch noch zum Beispiel Quincy immer noch sehr bekannt. Ja, und da die alle einen gemeinsamen Vorspann hatten, nämlich das Intro der NBC Mystery Movie Reihe, mussten die einzelnen Filme, Krimis, kein eigenes Intro haben. Ja, und Columbo hatte und hat deshalb keins bekommen. Tja, und dieses NBC Mystery Movie Theme, das ist von Henry Mancini.
Ja, amerikanischer Komponist, italienischer Herkunft, geboren 1924, gestorben 1994. Um jetzt mal alles auf den Tisch zu legen.
Ja, der auch ganz, der wirklich klasse war. Und der hat auch dieses Theme komponiert, das immer, wenn diese Serie startete, jedenfalls die Samstagsausgabe, es gab später noch eine Mittwochsausgabe, dann wurde dieses Intro mit dieser Musik gespielt. Und das war schon besonders. Und das klang so, es klang ein bisschen unterhaltsam, das merkt man schon am Anfang. Musik. Eine typische Fanfare zu Beginn, die sagt, Achtung, Aufmerksamkeit, es geht los. Und dann kommt ja das Mystery-Theme und das, man sagt häufig, das wird gepfiffen, aber es ist der Sound eines Theremins, also eines Instruments, bei dem die Töne so ineinander schleifen. Ähnlich wie bei Akte X, ne? Mm. Ist aber nicht groß mysteriös oder unheimlich, sondern es ist eine nette Melodie.
Da, 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 da. Und das Pfeifen auch eher humorvoll witzig.
Es ist nicht wirklich Mystery, jedenfalls nicht im Intro. Und dann geht das so weiter und so weiter. Und am Schluss dieses Intros wurde dann immer gesagt, welche Folge jetzt kommt. Dann wurde dann der Titel genannt und wer die Hauptdarsteller sind.
Starring Peter Falk as Columbo.
Starring Peter Falk as Columbo. Und dann kam der Film von Columbo und er brauchte kein Intro mehr, weil ja dieses Intro schon gelaufen war und deswegen hat Columbo keins bekommen. Und das wollen wir heute und das werden wir heute ändern. Warum? Weil wir Bock drauf haben, weil wir meinen, dass Columbo echt gut ist und er das verdient hat. Nicht, dass Henry Mancini nicht gut ist. Wer könnte das behaupten? Also, was kennen wir noch von ihm? Pink Panther ist von Henry Mancini.
Ja.
Ja. Moon River.
Ja, aber Pink Panther ist, finde ich, einfach das, was herausragt.
Ja. Badum, badum, tschgedum, tschgedum. Ein ganz, ganz toller Komponist, der auch Serienmusik selten gemacht hat. Aber von ihm ist auch die Musik zu, na?
Ja.
Ja.
Ja. Erzähl.
Pierce Brosnan. Remington Steele. Meine Fresse. Da ist er doch. Remington Steele. Und die Titelmusik, die ist auch von Henry Mancini. So sieht's doch aus. Mhm. Mein Gott. Habe ich aber schon an mir gezweifelt. Eine ganz tolle Serie übrigens, denn viele Fälle oder die meisten Fälle werden durch Filmbezüge geklärt. Also sowohl Pierce Brosnan als Remington Steele und Laura Holt, gespielt von Stephanie Zimbalist, kennen sich mit Filmen gut aus, vor allem Remington Steele. Und viele Fälle werden durch Parallelen zu bekannten Filmen gelöst. Also im Grunde ist Remington Steele die Serie, ja, eine Serie über Krimis und über Klassiker des Films, ja.
Und die Serie hat ja Pierce Brosnan auch zu James Bond gebracht.
Ja, ich glaube, das war so sein Durchbruch damals.
Genau, und er wäre auch schon früher James Bond geworden, wenn er nicht verpflichtet gewesen wäre für diese Serie und eben noch Terminprobleme hatte.
Also Henry Mancini, von dem ist diese Musik der Embassy Mystery Movie Reihe.
Naja, und die stand ja jetzt eben stellvertretend für verschiedene Serien.
Ja, unter anderem Quincy. Quincy war dann irgendwann nicht mehr dabei bei Mystery Movie. Das wurde dann separat sogar fortgeführt, weil das wohl recht erfolgreich war.
Ja, ansonsten gab es eine Serie, einen Sheriff in New York am Anfang. Und hatte ich noch gelesen, Macmillan and Wife. Das sind Serien, die mir jetzt gar nichts sagen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die es geschafft haben zu uns.
Ja, Macmillan and Wife, das war sogar mit Rock Hudson.
Ah.
Das ist hier in Deutschland nicht so bekannt geworden. Genauso wie MacLeod. Nicht. Also die drei, MacLeod, Macmillan and Wife und Columbo, das waren so die ersten drei, die Hauptserien in der NBC Mystery Movie Reihe. Ja. Ich glaube in Deutschland, also ich kannte eher Quincy und ja vor allem Columbo.
Ja. Ja, klar.
Ja, Quincy hat einen Vorspann, Columbo nicht. Und das geht natürlich nicht, denn Columbo ist schon großartig. Also ich mag Columbo sehr. Du magst auch Columbo, das weiß ich ja. Und warum mögen wir Columbo?
Ja, wahrscheinlich auch, weil es eben dieses umgekehrte Whodunit-Prinzip hatte. Also das war, glaube ich, als ich das als Jugendlicher zuerst gesehen habe, glaube ich, ohne dass ich das benannt habe, aber das Besondere daran zu sehen, wie am Anfang das Verbrechen begangen wird, man den Täter sieht, das kannte man vorher nicht und man war einfach dabei und konnte beobachten, wie schlau die ihre Sachen eingefädelt haben oder manche ja auch ungeplant einen Mord begangen haben und dann versucht haben, das zu vertuschen.
Mhm.
Und man war dann eben im Vorteil, weil man wusste ja schon alles und musste jetzt zuschauen, wie Columbo das auch herausfindet.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir, ich schwank dann hin und her zwischen, ich fiebere mit dem Mörder mit und ich fiebere mit Columbo mit.
Ja, genau, weil man ist ja quasi Kumpan, ne, von dem Mörder oder der Mörderin. Mhm. Und ja, man fiebert ein bisschen mit, dass er irgendwie durchkommt und sich rauslaviert. Aber Columbo hat eben schon immer beim ersten Dialog so ein Blitzen in seinem Auge, dass man weiß, der ist schon im Bilde. Der weiß von Anfang an, ich habe den Täter, aber jetzt muss ich ihn nur noch überführen, aber ich habe ihn am Haken.
Ja. Und ich glaube, dass man mit dem Mörder mitfiebert. Also mir geht das jedenfalls so, das liegt manchmal auch oder wird dadurch noch verstärkt, dass die Mörder häufig durch Gaststars, die man ohnehin schon mochte, besetzt sind. Mhm. Ja, also genau. Bill Shatner, Kirk, ja, Enterprise oder mhm. Leonard Nimoy, Spock, mal um Beispiele zu nennen. Mhm. Ja, die mag man ja sowieso schon, also ich jetzt. Und dann sind die der Mörder. Man sieht, wie sie es machen, man sieht auch, wie sie unter Spannung stehen, man fiebert bei ihnen mit. Und dann denke ich auch, ich meine, du kennst mich, ich habe jetzt so gar nichts, so gar keine Mördergene in mir, jedenfalls keine nach außen erkennbaren Bestrebungen in die Richtung. Aber irgendwie packt es mich dann doch und ja, je nach Szene fiebere ich dann mit dem Täter mit oder dann eben auch wieder mit Columbo, der ja auch durch seine sympathische, verschmitzte Art die Sympathien auf sich zieht. Meine jedenfalls schon sehr.
Ja. Naja, das kommt halt hinzu, dass er eine unglaublich sympathische Figur kreiert hat, die sofort, mit der man sich sofort identifizieren kann. Mhm. Und weil er so unscheinbar, tapsig daherkommt, nehmen ihn ja die Täter auch nicht wirklich ernst. Mhm. Die denken ja dann immer, sie haben leichtes Spiel. Also das ist nicht der schlauste Kommissar, der da vor mir steht. Da werde ich meinen Plan durchziehen können. Der stellt irgendwie seltsame Fragen, erzählt auch irgendwelche Sachen, die nicht dazugehören. Ist einfach ein unscheinbarer Typ. Ein bisschen skurril und schrullig. Und den werde ich schon schnell zufriedenstellen mit ein paar Antworten und dann bin ich aus dem Schneider.
Kurze Abschweifung, mir ist gerade noch einer eingefallen, ja. Johnny Cash. Hat auch einen Täter gespielt. Gelesen. Der hat ja irgendwie die Frau aus dem Flugzeug geworfen. Da wollte man kann doch nicht wollen, dass Johnny Cash in den Knast kommt. Kann man das wollen? Aber das Schlimmste an dieser, das Schöne und das Schlimmste an dieser Folge ist, dieses Lied, was ständig gesungen wird, also die sind so religiöse Eiferer in so einer sehr frömmlerischen Gemeinde und die singen ständig fromme Lieder und eins ist I saw the light, das kommt so oft in der Serie, das verfolgt mich, aber es war Johnny Cash, ne? Will man doch nicht, dass der gefangen wird, andererseits war er Mörder, muss doch gefangen werden, ja, aber ich hatte dich unterbrochen, wir waren, ja, du sagtest gerade die Eigenschaften von Columbo, seine verschmitzte Art und sein, dass man ihn unterschätzt leicht, ne?
Genau, also deshalb eben vielleicht sich auch eher verplappert, vor allem wenn er dann so Alltagsgespräche beginnt, er ist ja auch dann oft interessiert an den Berufen, der Täter sind ja öfters auch ausgefallene Berufe, wo er dann eben interessiert ist, ach, was machen sie denn so? Das ist ja interessant. Und ob es jetzt ein Buchautor ist, ein Krimiautor oder ein Zauberer und er sich die Tricks anschaut und sich alles erklären lässt und dann eigentlich wie ein naives Kind Meister steht und Fragen stellt, die ein Erwachsener eigentlich nicht stellen würde.
Ja, quasi den Täter zu seinem Mitermittler macht, ne? In dem wenn es um was Ungewöhnliches geht, wie Zauberei oder Weinherstellung oder dann nimmt er den Täter, von dem wir ja wissen, dass das ist und von dem er schon stark annimmt, dass er es ist, den nimmt er dann so mit in die Ermittlung rein, lässt sich dann Dinge erklären, die er in diesem Spezialgebiet gar nicht so wissen kann. Und dann fühlt sich so ein Täter auch ein bisschen gebauchpinselt und erklärt und spekuliert mit und wird dann unachtsam und verplappert sich oder tut Dinge, die ihn verraten. Ja. Mhm. Dieses tapsige, vermeintlich tapsige, unschuldige kindlich, hast du gesagt, ne? Ja, dieses
ja, genau.
Naive Nachfragen. Erklär doch mal. Ich weiß es nicht.
Ja, der ein oder andere Täter schüttelt ja auch manchmal den Kopf über die Fragen und man sieht dann förmlich, dass sie ihn nicht ernst nehmen oder sie sagen es sogar. Mhm. Manche sind ja dann auch irgendwann genervt über seine dann immer wieder neuen Besuche und begrüßen ihn ja schon mit, ach, was wollen Sie denn schon wieder? Ja. Also sie nehmen ihn dann gar nicht mehr ernst und entlarven sich eigentlich dann schon durch eine eher unsympathische Art, mit ihm umzugehen. Und was sie eben dann nicht mitbekommen, ist, dass Columbo einfach eine sehr hohe Beobachtungsgabe hat und da dann auch einem Sherlock Holmes ziemlich ähnlich ist. Mhm. Also kein Detail entgeht ihm und er kann die Dinge gut miteinander kombinieren, die am Tatort zu finden sind.
Ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt, denn er ist eigentlich anders als Sherlock Holmes, aber er hat wirklich viele Gemeinsamkeiten mit ihm. Dieses akribische, detailversessene, auch sich auf die Erde schmeißen und nach Spuren sucht. Manchmal in frühen Folgen hat er sogar auch eine Lupe, die er hervorzieht. Mhm. Und das macht Holmes ja auch, dass er sich wirklich ohne Rücksicht auf Konventionen, auf Kleidung, auf den Untergrund wirklich hinschmeißt, rumkriecht, auch lange sucht. Und so ist er auch. Ja, er versinkt dann ganz in dieser Aufgabe. Und wobei, ich glaube, der Unterschied ist, Sherlock Holmes ist sehr, sehr selbstüberzeugt und lässt das auch raushängen.
Ja.
Columbo
hat eben sowas Arrogantes.
Ja. Und Columbo gar nicht.
Nee, gar nicht.
Ich glaube, der ist auch überzeugt von sich. Er lässt es aber nicht raushängen. Er ist trotzdem sozialkompatibel und freundlich und zugewandt. Natürlich weiß man aber auch, er hat einen Job. Er muss einen Mörder finden. Also es hat dann auch schon seinen Zweck in solchen Situationen. Aber er kommt nie arrogant rüber. Vielleicht Es gibt einen Pilotfilm und eine erste und zweite Folge. Da ist er noch ein bisschen, ja, kommissariger, polizeiger. Mhm. Also so ist er ein bisschen am Schluss, wenn er bei einem Täter überführt, dann schreit er dann auch mal an und jetzt habe ich dich und so. Jetzt ein bisschen ins Freie gesprochen. Da ist die Figur noch nicht so ganz ausgereift. Das klammern wir jetzt mal aus. Aber danach über Jahre.
Also Peter Falk hat die Figur halt immer weiterentwickelt. Mhm. Also wie ich gelesen habe, hatte er kurz vorher schon einen Ermittler in einem Film gespielt, der auch sehr viel Columbo-Haftes schon hatte. Das hat er dann quasi diese Figur einfach so mitgenommen. Und dann hat er sich auch sehr in die Drehprozesse eingemischt, was auch zu vielen Streitigkeiten geführt hat. Also es waren wohl nicht immer sehr angenehme Drehtage. Also er hat sich wohl mit jedem angelegt und halt auch so eine Art Co-Regie den Leuten aufgezwungen. Natürlich mit den Jahren, wo die Serie immer erfolgreicher wurde und er wichtig für die Serie, konnte er natürlich sich noch mehr aufdrängen und hat wohl infolgedessen auch die Figur immer weiter entwickelt, so wie er sich das vorgestellt hat. Und somit hat die Figur sich natürlich über die Zeit eben zu diesem Columbo entwickelt, den wir dann so im Kopf haben.
Schätzen und lieben.
Ja.
Da fällt mir auch noch, ich glaube, wir müssen auch noch auf Mrs. Columbo eingehen in dem Zusammenhang.
Ja, die oft erwähnte Frau, die man nie sieht.
Die man nie sieht. Es gibt eine Folge, da sieht man ein Foto von ihr.
Ja.
Aber das ist auch nur Trick. Jedenfalls lässt er da aus ermittlungstaktischen Gründen Mrs. Columbo sterben und die Überführung des Täters geschieht dann in seiner vermeintlichen Wohnung, in der das Bild seiner toten Frau steht. Aber wie sich hinterher herausstellt, ist Mrs. Columbo gar nicht gestorben und die Wohnung war auch nur fake und das Bild auch. Also man sieht sie nie. Sie ist ein Phantom. Schön auch die Folge auf dem Kreuzfahrtschiff, wo eigentlich Mrs. Columbo ja dann doch aufgrund der räumlichen Begrenztheit dann doch irgendwann mal auftauchen müsste. Aber ein Running Gag dieser Folge, dieses Films ist, dass er ständig auf der Suche nach ihr ist und sie selbst auf dem Schiff nicht findet. Das finde ich eine sehr schöne Idee, sie dann eben nicht auftauchen zu lassen. Und das hat ja für ihn auch den Vorteil, dass er sie in den Ermittlungen immer so darstellen kann, wie es ihm gerade hilft, ne?
Ja, man weiß gar nie, ob das wirklich alles so stimmt, was er da erzählt. Und er erzählt auch manchmal, meine Frau muss auf die Kinder aufpassen oder so etwas. Aber explizit wird nie über die Familie Columbo gesprochen. Wie viele Kinder hat er jetzt wirklich genau oder überhaupt? Oder erzählt er das einfach nur, um gerade wieder was Passendes zu sagen, was dem Täter wieder ihm wieder näher bringt? Man sieht eben auch nie, wo er wohnt. Man kommt auch nie ins Polizeipräsidium. Eigentlich erscheint Columbo halt immer nur am Tatort und an den Orten, die dem Fall dienlich sind.
Und seine Frau, also Mrs. Columbo, ist auch, ja, die ist Fan von Zauberern, von Musikern, von Schauspielern, die ist, genau, ne, immer, wie er es gerade gebrauchen kann. Und dann fühlt sich dann der Täter auch schon wieder gebauchpinselt. Ja, und der Kommissar, der wird schon gar nicht so hart ermitteln. Das ist ja eigentlich, die Frau ist ja Fan und der bestimmt auch. Und ja, so wiegt er die auch ein bisschen in Sicherheit und wanzt sich so ran an die Ermittlungssubjekte.
Ja, und natürlich trägt er zu seinem Verhalten auch noch bei, wie er sich kleidet, wie er auftritt, mit dem immer gleichen abgetragenen Trenchcoat. Und dann spricht er eben auch gern von seinem sehr altem Auto, dem Peugeot 403 Cabrio. Das übrigens, ich weiß nicht, ob es wirklich immer derselbe Wagen war, aber ich glaube schon. Und der wurde, habe ich gelesen, nachher mal verkauft, als die Dreharbeiten nicht mehr fortgeführt wurden. Aber als dann in den 90ern neue Folgen gedreht wurden, haben sie dem Ehepaar, die das Auto gekauft haben, das nochmal abkaufen müssen. Oder sie haben es sich, glaube ich, ausgeliehen, weil Peter Falk darauf bestand, dass es der Originalwagen ist, mit dem er da wieder aufkreuzt. Und nicht irgendwie ein anderes Modell oder überhaupt ein anderer Peugeot 403.
Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Figur, von der man so wenig weiß, dass sie so umgeben ist von sie charakterisierenden Dingen, ja, die Aura, die Ausstrahlung von Columbo ausmachten. Die Zigarre, der Trenchcoat, der etwas schlurfende, gebeugte Gang, das Auto, und mir ist jetzt noch was eingefallen, ein Familienmitglied. Hund.
Ja.
Hund.
Ja, Hund, klar.
Ja, Hund.
Der Hund, der nur Hund heißt.
Ein Basset-Hound, und die sehen ja auch sowieso schon so ein bisschen, ja, Columbo-mäßig aus, ne? Also Basset Hounds, die sind eigentlich viel zu lang, viel zu kurze Beine, da ist über den Rücken und die Hüfte ist alles züchtungsmäßig gar nicht gut. Dann die viel zu, da ist viel zu viel Gesichtshaut dran, sodass die immer so ein bisschen zerknautscht aussehen. Dann dieser träge Blick. Ja, und Hund wird auch wirklich so inszeniert, dass der ein bisschen träge ist. Und das ist eine meiner Lieblingsstellen in der ganzen Columbo-Reihe. Dann erzählt er jemandem davon, dass er Hund mal in die Hundeschule gegeben hat, dass er dort aber, also Hund, rausgeschmissen wurde mit der Begründung, Hund demotiviere die anderen Hunde. Ja. Ja, wüsstest du eine andere Hunderasse, die für Columbo geeignet gewesen wäre? Also
ich bin ja eh nicht so der Hunde nahe, aber der Hund passte einfach schon sehr gut.
Ne?
Und ich bin Hund auch schon begegnet.
Och.
Denn Hund gibt es als Bronzestatue in Budapest. Aber natürlich nicht nur Hund, daneben steht auch Columbo. In fast Lebensgröße.
Und jetzt müssen wir auflesen, warum in Ungarn?
Ja, das ist nicht wirklich verbrieft. Also einmal hat die Serie einen Riesenerfolg in Ungarn gehabt. Und die Budapester Stadtverwaltung hat einfach 2014, also noch gar nicht so ewig her, im Stadtzentrum eine lebensgroße bronzene Columbo-Statue mit dem Hund errichtet. Und die habe ich mir auch angeschaut und fotografiert. Werden wir bestimmt jetzt auch noch mal über Facebook bestimmt mal so ein Bild veröffentlichen. Und es steht allerdings am Ende einer Straße oder im Eingang einer Straße, Miksa Folk. Man sagt, vielleicht hat Peter Falk auch ungarische Wurzeln, aber eine richtige Verbindung zu Miksa Folk konnte nie wirklich bewiesen werden.
Mhm.
Aber zumindest steht die dort. recht unscheinbar eigentlich. Also wenn man es nicht weiß, könnte man fast vorbeilaufen. Hm. Ich habe die damals auch, ich habe es auch vorher gelesen und dachte, oh, die suche ich jetzt mal. Und dann habe ich sie gefunden.
Hm. Schön, hat er verdient.
Ja.
Die Serie, die kann auch diese Filmreihe, müsste man ja eigentlich sagen, die kann ja auch nur Columbo heißen, denn er ist wirklich das zentrale Ding, die zentrale Figur, der Fixpunkt, auf den alles hinausläuft und von dem alles ausgeht. Außer eben, dass manchmal ein Mörder kommt, aber den räumt er dann ja auch aus dem Weg, auf seine ganz besondere Art. Und ja, deswegen können wir es nicht akzeptieren, dass Columbo kein eigenes Intro hat.
Genau, also es gibt ja so eine kleine Abwandlung auch von dem Mancini-Theme. Das ist dann hier und da wohl doch mal vorgeschaltet worden mit so ein paar kleinen Andy Warhol-mäßigen Porträts von Columbo, aber auch nicht wirklich ein offizielles Intro.
Und sonst sieht man eben, ja, dann da geht jemand mit einer Taschenlampe durch die Nacht, es ist ein bisschen nebelig, so ein Topos von Mystery und mehr passiert da eigentlich nicht. Es muss ja eben zu mehreren Reihen passen. Und deswegen braucht er was Eigenes, denn ja, er ist einfach Columbo. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass es keine Musik bei Columbo gibt.
Nee, nee.
Und bevor wir jetzt zu unseren Vorschlägen kommen, wie ein Intro von Columbo sich denn anhören könnte, sagen wir es mal wie die Fernsehköche früher, wir haben da mal was vorbereitet. Aber bevor wir soweit sind, sollte man noch drauf eingehen, die Musik spielt schon eine große Rolle bei Columbo, nur eben nicht als Intro-Musik. Ja, er hat eine wiederkehrende Melodie, die sich über all die Jahre gezogen hat, die irgendwie immer mal wieder in den Filmen eingebaut wurde. Das, ja, es ist vielleicht wie so ein kleiner Ersatz für das fehlende Intro. Ja, es ist auch eben eine musikalische Wiedererkennung. Und das ist, ich glaube, da leiten wir jetzt mal drauf über. Das ist This Old Man. Was ist This Old Man? This Old Man ist eigentlich ein Kinderlied, ein Kinderabzählreim, ein Volkslied, eine Zählübung vielleicht. Und das kennen in den englischsprachigen Ländern, da kennen das ganz viele. Und damit wir das auch mal kennenlernen, hören wir uns mal da eine Version von an. Pete Seeger, der große Folk-Musiker, Folk-Sänger und Bewahrer von amerikanischer Folkmusik. Und der hat das Old Man aufgenommen. Und wenn ihr es hört, werdet ihr es sofort erkennen.
This old man, he plays one. He plays knick-knack on my thumb. Knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home.
Jetzt denkt man sich, warum Columbo? Ne? Könnte vom Text herkommen. This old man heißt es ja in jeder Strophe. Aber andererseits wird es bei Columbo meistens instrumental gespielt. Da hört man den Text gar nicht. Das habe ich hier zum Beispiel. Achtung, ein bisschen marschmäßig. USA. Ist aber direkt aus dem Film Columbo. Also meine Vermutung war immer, das klingt wirklich sehr schlicht, diese Melodie. Da, 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 da. Also ganz viele Kinderlieder klingen ähnlich. Na, 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 na. Das ist wirklich sehr schlicht, sehr leicht gestaltet. Für mich hatte das immer die Wirkung, das passt deshalb zu Columbo, weil der auch von einer gewissen Schlichtheit ist, beziehungsweise sich so darstellt, ne, wenn er ermittelt. Und für mich war das immer so die Verbindung. Die Melodie wurde zum Beispiel auch verwendet bei Barney and Friends, dieser Kinderserie, dieses große lila, ja Monster kann man nicht sagen, dieses große lila Ding, Stoffding, der mit den Kindern, das mit den Kindern im Studio dann gespielt, gesungen und gelernt hat. Und da war das mit einem anderen Text, I love you hieß es da.
I love you, you love me, We're best friends like friends should be, with a bright big hug.
Das, dieses Kindliche, das steckt da drin. Und das war immer so meine Verbindung zu Columbo, wenn ich das in den Filmen dann wieder entdeckt habe. Ja. Wie siehst du das? Wie ist für dich die Wirkung dieses, ja, dieses einfachen Liedes, das immer wieder auftaucht?
Ja, es ist halt so, ja, passt ganz gut zu seinem Charakter und seinem Auftreten. Und ja, diese einzelnen feinen Töne sind quasi wie die Figur Columbo. Mhm. Der kommt so aus der Melodie heraus und es hat sowas Gewitztes. Oder man interpretiert das jetzt so rein, auch irgendwie sowas was Schlaues. Aufgepasst, jetzt komme ich. Hm? Unterschätzt mich mal nicht. Ich bin euch auf der Spur. Hm. Also die Musik, ich hatte nochmal nachgelesen, This Old Man kam zum ersten Mal in einer Folge 1973 vor. Any Old Port in a Storm. Und seitdem ja, summt und pfeift Columbo diese Melodie in späteren Episoden hier und da. Sie taucht immer wieder auf.
Ja, oder sie wird eben von instrumental gebracht.
Genau, und, auch das.
Ne, ja. Um ihn zu charakterisieren. Ja, eine besonders schöne Szene ist für mich der Schluss des Films Murder with Too Many Notes. Da steht Columbo auf einem Dach und neben ihm an einem Klavier sitzt die Freundin des ermordeten Opfers. Und von ihr lässt er sich dieses Lied beibringen am Klavier. Das heißt, da wird das so richtig zum Thema gemacht, wie Columbo sich mit diesem Lied dann doch auch handlungsmäßig auseinandersetzt.
Well, can you remember what it is?
Da, 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 ba, ba, ba. He played knick-knack on my knee.
Well, that's simple.
Bo-da-bo-da-boo. That's it. He played knick-knack. Okay, show me just the simple notes.
Show me just the simple notes. Also da ist der Mörder ja schon überführt und die jetzt mal genug hier Gift. Und die Folge ist zu Ende. Und doch gibt er sich auch da, und vielleicht ist es dann doch ein echter Charakterzug, dass er doch ein bisschen naiv an die Dinge rangeht. Denn auch hier nimmt er diese Rolle ein. Ja, zeig mir nur die einfachen Noten. Mhm. Hier könnte er ja, ne, der Fall ist ja aufgeklärt, ein bisschen anders auftreten. Aber vielleicht ist das doch ein Teil von ihm und nicht nur gespielt. Dieses, ja, naiv klingt so negativ, ne? Dieses unvoreingenommen, dieses offene, auch ungeschützte Vorgehen, dieses ungeschützte Fragen, dass er sich keine Gedanken darüber macht, irgendwie schlecht angesehen zu werden. Ja, er pfeffert einfach raus, was er denkt. Mhm. Ja, und das ist das Schöne, finde ich, an dieser Szene, wo er am Schluss sich dieses Lied beibringen lässt. Ja, er will es dann doch noch ein bisschen besser können. Er will es am Klavier auch mal spielen können. Mhm. Ja. Wir könnten den Nobelpreisträger eben noch erwähnen. Bob Dylan, ja. Der das Lied nämlich auch aufgenommen hat. Das natürlich in seiner Art ein bisschen schneller, bandmäßig arrangiert, aber ganz auf seine näselnd, kehlige, etwas nuschelnde Art gesungen. Ah, ich vergaß die Mundharmonika zu erwähnen. Ja, Two-Beat, also ganz schlicht, ähnlich wie Pizziga, der ja nur mit Banjo begleitet hatte, aber auch hier ganz einfache Begleitung, was ja zu dem Lied auch passt.
This old man, he played two, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give the dog a bone, this old man came rolling home.
Auch zu empfehlen, die Musikerbiografie, die ja vor kurzem im Kino war. Wer das noch nicht gesehen hat, eine sehr, sehr schöne Verfilmung mit sehr, sehr viel Musik. Ein sehr, sehr hoher Musikanteil. Und alles vom Hauptdarsteller selber gesungen und gespielt. Also in dem Film hört man nicht einmal, wenn es stimmt, wirklich Bob Dylan.
Da weisen wir jetzt dann empfehlend drauf hin, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau, ja, ja. Also ich kann den zu 100% empfehlen, den Film, wenn man gerne so Musikerbiografien sieht.
Wo läuft der? In der Postkutsche in Aplabeck?
Na, jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Kino. Ich schätze jetzt mittlerweile, wenn dieser Podcast gesendet wird, wird er wahrscheinlich haptisch verfügbar werden und bestimmt hier und da auch gestreamt werden.
Mhm. Gut, ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen umrissen, was Columbo so ausmacht, ja. Wer Columbo ist, wie Columbo ist. Und wir können jetzt so langsam rübergehen, dass wir uns mal anhören, wie ein Intro von ihm denn klingen könnte.
Genau, du hattest mir ja auch ein paar Attribute noch vorab geschickt. Wir haben auch viele davon jetzt schon angesprochen, aber eines vielleicht nochmal, können wir nochmal hervorheben, dass Columbo auch für so eine Empathie und Menschlichkeit steht, fand ich noch einen guten Aspekt, weil er hat ja oft Verständnis für die Motive der Täter.
Ja.
Er ist ja sogar manchmal so ein bisschen ergriffen, dass er sie jetzt doch erwischt hat, weil er eigentlich es nachvollziehen kann, warum sie das getan haben. Aber natürlich ist das moralisch nicht vertretbar und er muss die Person wohl oder übel natürlich verhaften.
Und man sieht auch dieses Mitfühlen, ne, was er hat, wie er mit ihnen spricht oder wie er sie eben am Schluss dann doch noch würdevoll aus einer Situation herausgehen lässt und ihnen nicht die Handschellen anlegt. Und auch Verständnis hat. Ja, zum Beispiel der ehemalige Broadway- und Hollywood-Star, die Frau, die am Schluss noch mal sich einen kleinen Karriereaufschwung erhofft hatte. Die Zusage, die wurde zurückgenommen und daraufhin beging sie ja den Mord. Whodunit ist ja, oder eben das nicht, Whodunit, oder wird er überführt werden. Also dieses Prinzip ist ja nicht das einzige Prinzip dieser Folgen, sondern ja auch das Nachvollziehen der Motive.
Ja.
Und das lässt die Mörder eben auch Menschen sein. Was nicht jede Serie über sich sagen kann, oder jeder Film oder jeder Roman über sich.
Aber das Prinzip, das fiel mir gerade noch ein, kennt man ja auch aus diesen Heist-Movies, ne? Also Ocean's 11. Ne? Man ist von vornherein eigentlich auf der Seite der Täter, die einen Coup austüfteln. Und weil das Ganze ja so geschickt und außergewöhnlich ist und klug, hat man ja als Zuschauer überhaupt kein Interesse, dass das Ganze schief geht.
Ja.
Man will ja sehen, dass dieser Plan jetzt läuft. Und das Spannende ist dann eben, mitzufiebern, ob das denn wirklich reibungslos vonstatten geht oder man immer wieder erschrickt, oh nein, das haben sie nicht bedacht, jetzt geht das und das schief. Und man ist immer mehr auf der Seite der Täter. Ja, und manche Filme lassen das ja auch dann gut ausgehen für die Täter. Es gibt aber auch Filme, wo so ein Heist-Movie komplett schief geht und dann doch das Gesetz siegt. Und das hat dann manchmal, fand ich dann auch so einen faden Beigeschmack. Weil man dachte, wo habe ich denn jetzt die ganze Zeit mitgefiebert, wenn es am Ende dann doch nicht geklappt hat oder sogar noch jemand gestorben ist, dem man gar nicht, dem das jetzt nicht gegönnt hat, weil es eben dann kein wirklich böser Mensch gewesen ist.
Ja.
Und aber das Prinzip ist ja eben hier bei Columbo auch so gegeben.
Ist genau das. Ich sehe Heist-Movies sehr gerne.
Mich auch.
Aber dieses häufig, häufig ist es so, dass dann am Schluss noch die Wende kommt und sie zerstreiten sich über die Beute oder einer oder verrät so. Die anderen. Es gibt dann doch noch manchmal auch so ein bisschen moralisch angehauchte Wendung. Ja, so darf es doch eigentlich gar nicht sein. Sehr schön und witzig, das geht zwar auch nicht gut aus, aber ist dann doch eben humoristisch abgefedert, ist, wie heißt er denn, mit Alec Guinness, wo die sich hinterher, dieser Streichquartett,
Ladykillers.
Ocherini, Ladykillers.
Ja, auch großartig.
Die bringen sich ja hinterher alle selbst um.
Ja, ja.
Beziehungsweise den Rest erledigt ein Eisenbahnsignal und wird hinter die Kohle das Muttchen. Und ja, da ist es dann eben humoristisch dann gewendet.
Gelöst. Na, ja, klar.
Ja. Hitchcock hat doch auch.
Hitchcock hat auch bei Anrufmord.
Bei Anrufmord mit dem Tennisspieler, ja.
Und da auch ziemlich ausführlich, dass man wirklich alles mitbekommt. Man ist quasi die ganze Zeit wirklich nur bei den, also in Anführungszeichen, Verbrechern und Mördern. Und ja, ist halt eigentlich Mittäter. Und es gibt noch einen Film von ihm, Cocktail für eine Leiche.
Ja.
Auch so ein Prinzip.
Der ja scheinbar in einem einzigen Take gedreht wurde, aber hier und da gibt es dann doch ein paar
Aber nur wegen der technischen Begrenzung.
Ja.
Sie hatten noch keine Kameras, die so lange durchlaufen können.
Weil das Filmmaterial irgendwann durch war in der Kamera.
Genau, und die Kameras, die er dafür benutzte, waren schon für die Zeit, also auch extra angefertigt, immens groß, wie so Riesenkühlschränke und auch schwer zu bewegen. Und er hatte ja Kamerafahrten die ganze Zeit. Mhm. Also ich habe mal ein Making-of gesehen, das lohnt sich. Das Making-of ist eigentlich viel spannender noch als der Film. Also lohnt sich da mal in die Extras der Veröffentlichung zu schauen. Ist ein Krimi für sich, wie er das gedreht hat. Mhm.
Und wer sich mehr mit Hitchcock beschäftigen will, komm, jetzt machen wir hier einen Tipp nach dem anderen. Ein ganz toller Hitchcock-Kenner und auch ein toller Autor ist Jens Wawacek, der Peter von den drei Fragezeichen, der sich wirklich mit Hitchcock sehr, sehr gut auskennt. Seit Kindheit an die Filme guckt und da jetzt auch vor 2-3 Jahren ein Buch veröffentlicht hat. Das habe ich auch hier stehen. Ich komme gerade nicht auf den Titel.
Den Titel habe ich auch gar nicht vor Augen.
Moment, ich muss noch einen Meter zurückgehen.
Aber er tourt immer noch damit rum. Gerade.
How to Hitchcock heißt es. Ja, da wäre dann noch ein bisschen mehr zu Hitchcock. Aber Hitchcock ist ja gar nicht unser Thema heute. Wir wollen ja jetzt rüber zu Columbo, der es verdammt nochmal verdient hat, ein eigenes Intro zu bekommen. Und aufgrund dieser von uns genannten Besonderheiten und Eigenschaften haben wir da mal was vorbereitet. Müssen wir noch irgendwas vorwegschicken, bevor wir jetzt...
Ja, vielleicht, damit wir es jetzt nochmal einstimmen, nochmal schnell die kleinen Attribute von dir.
Ja.
Damit wir die alle in der Musik wiedererkennen. Also, du hattest ja geschrieben, Scharfsinn.
Ja, Scharfsinn. Er ist scharfsinnig. Er kann gut beobachten. Er kann Schlussfolgern, zwingend Schlussfolgern. Und er kann Widersprüche auflösen. Er ist ein brillanter Ermittler. Aber er ist auch bescheiden. Er arbeitet mit Understatement. Ja, man denkt, er ist naiv, er ist zerstreut. Er ist tapsig. Ja, was auch sein Trenchcoat zum Ausdruck bringt, sein altes Auto, der Peugeot und seine etwas naive Art.
Und er ist dabei hartnäckig, also er gibt nie auf und das führt ja eben zu der Phrase überhaupt, die wir ja schon haben anklingen lassen, eine Frage hätte ich da noch und schon ist er wieder im Raum und der Täter ist wieder gefordert, dass er sich nicht verplappert. Und das Ganze verbindet er eben mit einem unglaublichen Charme. Er ist eigentlich so gut wie immer höflich, freundlich, respektvoll und auch gegenüber den Tätern, wenn er schon längst weiß, was sie eigentlich gemacht haben.
Ja, ich glaube, das umfasst es schon ganz gut. Ne? Also er ist eine Ermittlungsmaschine im Körper, in der Gestalt eines freundlichen, höflichen, aber auch exzentrischen, hartnäckigen Mannes.
Ja.
Das hat in jeder Folge zur Auflösung geführt, zur Überführung des Täters oder der Täterin.
Genau. Und heute bekommt er, hast du ja schon gesagt, verdientermaßen ein Intro.
Und wir haben dann nämlich zwei Vorschläge vorbereitet. Und ich würde sagen, wir stellen jetzt die mal vor und dann können wir uns hier überlegen, welches wir am Schluss nehmen würden. Mhm. Und vielleicht können unsere verehrten Zuhörer ja auch dazu Stellung nehmen, wenn sie möchten. Vielleicht haben sie auch einen Favoriten von den beiden, die wir hier vorschlagen. Wer einen dritten Vorschlag machen will, bitte gerne. Columbo hat's verdient. So, dann wäre unser erster Vorschlag. Und jetzt ist eigentlich so Trommelwirbel im Moment, ne? Mhm. Und der erste Vorschlag wäre dies als Intro für Columbo, ein Intro von der Länge einer Minute. Das wäre unser Vorschlag 1.
Ja, kaufe ich.
Warum?
Weil es sich schon anhört wie etwas, als wäre es etabliert. Als, da ist Nostalgie drin, da ist genau das drin. Erkennt man wieder, was wir von Columbo bisher berichtet haben. Es baut sich ständig wieder auf, hat eine Spannung für sich und ist super lebendig und ja, hat Krimi, Humor, ja, alles, was wir brauchen, ist eigentlich drin. Und es ist eine typische Intro-Musik, ohne dass man das Gefühl hat, die ist jetzt irgendwo abgekupfert.
Ja.
Aber da wollte ich dich eh speziell gleich nochmal, wenn wir das zweite gehört haben, auch nochmal fragen.
Sollen wir jetzt direkt hierzu was fragen und sagen, oder sollen wir das zweite erstmal hören?
Ich würde sagen, damit man einen Vergleich hat, direkt das zweite, oder?
Gut, dann machen wir das. Denn das ist ja auch der Vorteil bei eigenen Kompositionen. Da gibt es keine Beschränkungen, denn die Rechte, die liegen bei uns und wir können das so oft spielen, wie wir wollen. Juhe. Ja, zweiter Vorschlag. Etwas kürzer, 45 Sekunden. Es geht los. Nummer 2.
Noch beschwingter als Intro 1. Noch ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr der Humoranteil. Noch mehr im Vordergrund, würde ich sagen.
Mhm.
Und hat ja, wie ich jetzt durch unseren Podcast gelernt habe, eben ein Intro. Oder? Das wären doch dann die Schritte.
Ja.
Ja? Also wenn man das jetzt als Serie immer wieder gesehen hätte als Intro, dann würde man ja bei den Schritten schon wissen, jetzt kommt die und die Serie. Da kommt er im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und genauso ist es auch gedacht, ne? Anfang dieses, ja, die Schritte, ein bisschen Hall, dann baut sich so ein tiefer Ton auf und dann dieser kleine hohe Klavierakkord. Wir können es ja direkt mal anspielen. Wir haben es doch. Schritte, tiefer Ton. Ja. Mhm. Dieser hohe Akkord, dann ein bisschen Rückwärtsbecken, dann geht die eigentlich Melodie los. Genau, Intro, das, da hatte ich Spaß dran. Schritte, Hall, die vertonen, Klavier, Rauschen und es geht los. Ja, da habe ich gedacht, erstmal so ein bisschen das Tapsige. Ja, dieses nicht so hohes Tempo. Das ist auch Absicht, dass es nicht schnell ist. Also das Tempo ist hier 65 Schläge pro Minute. Also es ist schon sehr gebremst. Also da wollte ich so ein bisschen dieses Tapsige, das Anschleichen, das Drumherumschleichen wollte ich hier drin haben. Instrumentierung, Klavier, einfache Begleitung. Damit es auch so ein bisschen, ja, an Columbo, den gibt es ja schon seit Ende der 60er, Anfang der 70er, wo es so richtig losging. Das sollte so ein bisschen den alten Charme in der Musik drin haben.
Mhm.
Und natürlich was Amerikanisches. Nochmal die Schritte. Ja, und jetzt wird es beschwingter, jetzt geht es ein bisschen mehr nach vorne, auch kein hohes Tempo, aber jetzt geht es ein bisschen mehr nach vorne. Instrumentierung habe ich genommen, sowas Blockflöten-ähnliches. Also ich finde Blockflöte, das hat für mich immer einen Humoraspekt. Also Blockflöte ist, da sie zumeist ja schlecht gespielt wird. Es gibt ganz tolle Blockflötenspieler, keine Frage. Ja, ne?
Stimmt.
Habe ich auch schon gehört und erlebt. Aber naja, die Aura der Blockflöte ist eben, es ist so ein bisschen, ne, ein bisschen was Schlichtes. Ja, so ein Musikprügelholz. Eben auch sehr amerikanisch von der Instrumentierung, vom Stil her, Swing. Aber eben auch bezwingend, die Harmonie läuft immer weiter, so wie Columbo eben auch nicht nachgibt. Und so führt die ganzen harmonischen Wandlungen, die führen dann auch wirklich zum, zum Schluss hin. Es gibt da keine Ausweichung, keine Umleitung irgendwo musikalischer Art hin. Es läuft auf diesen Schluss hinaus. Baff, letzte Einblendung, Schwarzblende, Handlung geht los. Mhm. Ja, so hätte ich mir das mal vorgestellt. Ich habe es absichtlich so ein bisschen orientiert an einem von mir sehr bewunderten Musik-Filmkomponisten, Wladimir Kosma. Der ist ein rumänischer Komponist, der ganz viele französische Filme vertont hat. Zum Beispiel La Boom, Reality ist von ihm. Louis de Funès-Filme hat er viele gemacht. Dann Pierre Richard-Filme. Die Musik, das ist ganz häufig von ihm. Und der hat so einen bestimmten Stil, nämlich auch einen sehr klassischen Stil. Und ich meinte eben, das Klassische, das passt auch zu Columbo, weil der auch, ja, der ist klassisch im Sinne von, er hat die klassischen Attribute des freundlichen Umgangs miteinander. Ja, der ist höflich, der haut keinem vor den Koffer, weder körperlich noch von seiner Art her. Also der hält die Konventionen schon ein, denn nur dann kann er die benutzen, um ab und zu auszubrechen. Und deswegen wollte ich da diesen zweiten Teil auch so, ja, so bezwingend haben, dass es harmonisch, rhythmisch, stilistisch ganz klar durchläuft bis zu diesem Puff-Ende am Schluss.
Mit Blockflöte.
Lass ich mal kurz durchlaufen. Ja, es geht immer weiter, Walking Bass, Walking Bass. Nochmal Schritte. Am Schluss ist auch nochmal dieser hohe Klavierakkord vom Anfang drin. Ja. Ja, das sind so die Gedanken bei diesem Intro. Das war unsere Version 2.
Ja. Ja. Ja, also für mich beide sehr, sehr gut. Also du hast sie ja komponiert, müssen wir jetzt auch nochmal erwähnen. Musikalisch würde ich da jetzt nicht zustande bringen. Das ist nicht mein Metier. Und ja, bei beiden Intros, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach daran liegt, dass man das jetzt als Intro empfinden muss, weil es ja so gedacht ist, sehe ich vor mir auch die Schnittfolgen vom Visuellen eines Intros. Mhm. Dadurch, dass die Musik sich bei beiden Intros ja immer so kleine Wechsel hat und sich nochmal aufbaut, wird man so ein klassisches Intro visuell vermuten, wie bei Hart aber herzlich, dass man so Ausschnitte aus den Folgen sieht, so ein bisschen zusammengepackt, wie es auch bei Monk gemacht wird. Zu Monk wird die Musik natürlich auch hervorragend passen, weil es auch in einer Abwandlung ja auch so ein Columbo-Typ ist eigentlich,
ja,
den man auch nicht ernst nimmt, weil er ja so autistisch veranlagt ist. Ja,
phobisch.
Und man dann immer nicht, ja genau, und eben dann nicht vermutet, dass er so super gut alles erkennt, was um ihn herum geschieht und kombinieren kann. Eben auch, man unterschätzt ihn. Und das Ganze hat ja auch noch mehr Humor. Ne, die Serie ist ja ein bisschen lustiger, als die Realität es eigentlich zulassen würde. Mhm. Ja, und das hat diese Musik einfach. Auch dieser visuelle Aufbau erschließt sich. Und das ist die Frage, die ich gerade stellen wollte nach dem ersten Intro. Warum habe ich das Gefühl, dass das eine typische Intro-Musik ist?
Ich würde sagen, dass ich dazu was sagen kann. Und wir sollten dann in das erste noch mal reinhören, damit man das besser verfolgen kann. Mhm. Also das erste Intro, das war dieses hier. Ich mache hier mal den Einschnitt. Was mir jedenfalls bei klassischen Intros wichtig ist, dass die Musik, wenn man mit ihr anfängt, dem Bild Gelegenheit für Umbrüche gibt. Ja, eine Musik, die von vorne bis hinten gleich läuft, die regt wenig an im Bild. Also ich finde es gerade bei so Intro-Musiken immer hilfreich, wenn hin und wieder so ein kleiner Umschwung kommt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist zum Beispiel hier zu hören. Das beginnt hier auch mit so einem Intro, allerdings rein musikalisch, dieser hohe Klavierakkord. Ne, das ist das Intro sozusagen, natürlich reduzierter, als wenn da noch Geräusche bei sind. Umbruch. Ja, da könnte zum Beispiel auch ein Schnitt sein. Ja, hier am Anfang, da könnte man vielleicht irgendeine dramatische Situation sehen, vielleicht ein Gesicht, auf das draufgezoomt wird, das, wo der Mund weit aufgerissen ist, oder die Augen, nur mal so als Beispiel, ne? Drama, Umschnitt, Columbo kommt ins Bild. Vielleicht so in der Art. Hier wäre jetzt Gelegenheit, vielleicht verschiedene Szenenbilder zu zeigen. Columbo in der Situation, Columbo in der Situation, mit Hund, mit Auto, mit Täter, im Weinberg. Wieder Umbruch, das Dramatische, etwas länger als am Anfang, Steigerung und Groove. Jetzt können vielleicht Bilder kommen von Ausschnitte oder Standbilder, Szenenbilder, wo es ein bisschen dramatischer wird, von Verfolgung, von Gefangennahme, von Hinterherlaufen, von Handschellen anlegen, von Erschrecken. Zurücknahme, vielleicht Columbo, der nochmal ein Auge zukneift oder sich wegdreht und so wie Monk vor dem Hintergrund der dunklen Stadt, deren Lichter leuchten, langsam ins Off geht oder so. Mhm. Ja, also zu deiner Frage, also ich, für mich macht das Intromäßige hier auch aus, dass es immer wieder stimmungsmäßige Umbrüche gibt. Mhm. Und das habe ich hier versucht, so reinzubauen.
Ja, sehr gut.
Und das war bei dem anderen, bei unserem Beispiel Nummer 2, auch gegeben. Da haben wir das Intro, was erst nur aus Geräuschen besteht. Ja, und das ist der Umbruch. Also zu Beginn ist es hallig, man hört Schritte in einer Halle. Ja, allein wenn man das nur hören würde, würde man was Unheimliches assoziieren. Ja, dann der tiefe Ton dazu. Ja, wie in einem Keller oder einer leeren Tiefgarage oder in etwas ähnlichem Lagerhalle. Das ist schon an sich bedrohlich. Könnte von weitem gefilmt sein. Man sieht von hinten oder von oben beleuchtet jemanden, dessen Gesicht man nicht erkennt, da mit diesen Schritten hergehen. Als eine Möglichkeit jetzt, ne? Mhm. Und dann kommt der Umbruch, der dann auch vielleicht filmisch zu sehen sein könnte. Da. Und kein Hall, ein bisschen Raum ist dabei, aber sonst ein Klavier sehr direkt abgenommen, beziehungsweise den Eindruck erweckend, dass der Hörer direkt vor dem Klavier steht. Kein Hall, kein Raum. Hm. Ja, also viel intimere Situation auf einmal. Ja, da könnte zum Beispiel dann Columbo zu sehen sein in einer bestimmten persönlichen Szene, wie er sich einen Hotdog holt an einem Imbissstand oder wie er Hund aus dem Auto springen lässt oder wie er vielleicht mit einer Lupe auf dem Boden herumkriecht und einen Zigarettenstummel sucht. Ja, um ihn zu charakterisieren. Da ist wieder ein Umbruch, da ist auch schon wieder ein bisschen mehr Hall dazu. Dann geht es also aus dem Intimen weg. Schritte und Hall. Und dann geht's in diesen Swing Groove hinein und dann treibt's auch wieder mehr nach vorne und es kommt ja Melodie auf und da wäre die Möglichkeit, Columbo in verschiedenen Szenen zu zeigen, wie er Dinge tut, die ihn dann auch persönlich charakterisieren, wie er mal energisch guckt, wie er mal charmant sich gibt, wie er jemanden in den Arm nimmt oder wie er mit der Hand, in der er die Zigarre hält, auf jemanden zeigt. Das ist ja auch so eine typische Geste. Und da ist dann bei diesem Umschwung an dieser Stelle wieder Gelegenheit, das zu zeigen. In der Mitte habe ich, Columbo kommt ja so aus den 70er Jahren, ne? Da hat man ja so die ersten synthetischen Effekte, Synthesizer-Effekte dann verwendet. Da habe ich so einen Retro-Sound eingebaut, hat man das gehört? Ja. Kann man das hören? Hier. Und es passt ja auch wieder zu Columbus Charakter, der ja eben nicht eindimensional ist. Er hat ja immer gesagt, er hat von moderner Technik keine Ahnung, wenn es um Videorekorder geht oder Anrufbeantworter oder programmierbare Schallplattenspieler, ob er die Ahnung wirklich nicht hatte, aber er hat immer doch das Interesse dafür gezeigt und hat dann auch mit der neu erworbenen oder scheinbar neu erworbenen technischen Kenntnis dann häufig auch jemanden überführen können als Täter. Ja, deswegen dachte ich, passt das da aus zwei Gründen rein, dieses. Ja, was macht ein Intro aus? Woran erkennt man, das war die Ausgangsfrage, woran erkennt man, dass ein Intro ist? Im Grunde kann man es nie sicher sagen, aber ich glaube, eine Intro-Musik, jedenfalls in diesem Stil, die sollte immer dem Bild die Möglichkeit zur Entfaltung geben. Ja, zum Kontrast, zum Widerspruch, zur Entfaltung eines Gedanken bis hin zur Ablösung durch einen neuen bildlichen Gedanken. Also ich glaube, die Musik sollte sich dieser Aufgabe bewusst sein. Denn nur dann können, glaube ich, Musik und Bild so richtig zusammenwachsen und eine Einheit ergeben. Denn ich glaube, ein Intro muss knackig sein, ja, eine Einheit in sich bilden mit allen Elementen Bild und Ton. Denn nur dann kann sie wirklich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und sagen, kommt her, setzt euch, guckt zu, jetzt kommt was Schönes, jetzt kommt was Interessantes, das wird euch packen und ich bin der erste Vorbote. Ja, und damit sind wir eigentlich durch. Jetzt müssten wir eigentlich mal hier so ein bisschen Feuerwerk einspielen oder so.
Ich meine, du kannst dich ja gerne mit den beiden Intros bewerben, aber ich habe nirgends gelesen, dass Columbo irgendwann mal ein Reboot erfahren sollte. Aber ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen.
Nein.
Weil das ist wirklich eine Serie, die komplett von dem Hauptdarsteller gelebt hat.
Ja, also da könnte ich, da haben wir schon öfter mal drüber. Also Magnum ohne Tom Selleck war ja schon mal einmal Thema. So als ein Beispiel jedenfalls, das ich dann so reingebracht hatte. Aber Columbo ohne Peter Falk ist wie ein Hauptdarsteller mit zwei Augen. Ja, also.
Ja, ist genauso ikonisch wie, gehen wir mal in unsere Fernsehgeschichte, wie Schimanski-Tatort.
Jo.
Also ich meine, den Fehler wird hoffentlich nie jemand machen, dass sie eine neue Tatort-Serie machen, wo jemand Schimanski spielt. Das wäre einfach von vornherein, glaube ich, eine verlorene Sache.
Das war Götz George, das war sein Parker, das war Duisburg, das war auch die Zeit, das waren die Autos und es war vor allem dieser Charakter Schimanski, das war dieser Schauspieler Götz George. Diese Kombination von, und da vielleicht auch eine Parallele zu Columbo, von zart und hart. Gab's doch auch so ein Song von, wie hieß er noch mal? Doch, gibt's so, hat ihre Hand dich umgehauen, doch das ist hart für Schimmi. Ist das ganz nicht privater Krimi.
Ist das nicht Klaus Lage?
Ja, Klaus Lage. Faust auf Faust hieß das. Faust auf Faust.
Ja, ich glaube auch.
Hart, ganz hart, hat ihre Hand, ich weiß nicht mehr ganz, aber da ging es auch um diesen Kontrast von hart und zart, war auch da das Reimpaar. Und das hat, glaube ich, auch Schimanski ausgemacht, diese zarten Momente, ja, das Mitfühlen mit dem Opfer oder aber dann auch diese überschüssige emotionale Energie. Und es war auch, glaube ich, kein Zufall, dass sein letzter Film mit dem Wort Scheiße endete. Ja. Er hängt an einem Drachen, fliegt über Duisburg und brüllt Scheiße runter oder in die Welt.
Ja, eben einfach, das sind einfach Serien, die leben von dem Schauspieler und die Rolle, die sie kreiert haben. Da geht dann, denke ich, auch nie jemand nochmal dran. Das muss für alle Zeiten für sich stehen und so bleiben.
Ja.
Ja, und deshalb sind die auch in gewisser Weise auch zeitlos. Man kann es immer noch gucken, weil sie einfach einen bestimmten Geist verströmen. Und ich habe ja vor einiger Zeit mal ein Krimi-Dinner-Stück geschrieben, an Columbo angelehnt. Und das hat eine Jugendgruppe als Theaterstück dann nochmal aufgeführt. Und da war ich auch verwundert, dass die sich dieses Stück von uns ausgesucht hatten, weil sie ja mit Columbo wahrscheinlich so nichts zu tun hatten. Die kannten das nicht aus dem Fernsehen. Aber die fanden die Story und die Figur gut. Und dann haben sie ihr eigenes Ding draus gemacht. Also irgendwo was Zeitloses hat das Ganze dann doch. Und es macht immer wieder Spaß, sich eine Columbo-Folge anzuschauen.
Immer wieder. Also Columbo gehört bei uns zum Repertoire, zum Serienrepertoire. Mhm. Habe ich ja schon mal gesagt. Es gibt die Abende, wo man sagt, ich brauche jetzt eine Serie, die ich schon kenne oder die wir schon kennen, wenn der Tag so strubbelig war. Und dann so ein schöner Columbo ist dann schon was Feines. Gut auch, Gruß auch an meinen lieben Freund Robert, der auch ein großer Columbo-Freund und Kenner ist. Und ja, Columbo darf vielleicht nicht neu wieder aufgelegt werden, aber umso mehr macht es vielleicht auch Spaß, sich mit dem, was da an Folgen da ist, zu beschäftigen. Und vielleicht ist es ja eine kleine augenzwinkernde Art, sich damit zu beschäftigen, dass man sich überlegt, welches Intro könnte denn dazu passen. Und dazu wollten wir einen kleinen Beitrag leisten. Und vielleicht, ja, mögen ja unsere Zuhörer sich auch äußern oder abstimmen, für welche Version sie sich entscheiden würden.
Genau. Ja, vielleicht einfach mal sich hinsetzen, eins der Intros von uns einspielen und dann eine Folge gucken.
Ja.
Ne, und dann überlegen, ob das zusammenpasst.
Ja. Ein bisschen spielen damit vielleicht. Genau. Und wenn es nur Gedanken ist, im Ohr ist und ja. Und dann schlage ich vor, wir hören noch mal beide und dann danach hättest du noch eine andere Sache, die du erzählen wolltest. Da geht es um Dexter.
Ja. Ja, stimmt.
Sollen wir das so machen?
Spiele erstmal noch mal ab.
Ja, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt noch mal beide Vorschläge vor, Vorschlag 1 und Vorschlag 2. Und jeder darf frei entscheiden, ob er beide ganz super findet oder nur einen oder gar keinen.
Genau. Jetzt klingelt hier gerade das Telefon.
Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Klingeln im Ohr.
Ja, das müssen wir gerade mal aushalten.
Das macht auch nichts. Weil
bis ich dahin gegangen bin,
dann ist es eh vorbei. Ja,
genau.
Nein, ich freue mich ja, dass du Sozialkontakte hast. Ja,
ja, stimmt.
Das ist ja auch schon ganz was wert.
Ganz einsam.
In der heutigen Zeit.
Ja, absolut. So, jetzt ist es weg. Und dann würde ich sagen, spiel's noch einmal, Leslie.
Nummer 1. Zwei. Lasst euren Columbo-Fantasien freien Lauf. Intro für Columbo.
Ja, sehr schön.
Aber es gibt Serien, die werden fortgeführt irgendwann. Und eine davon ist Dexter.
Genau. Und zwar habe ich mir jetzt während unserer kurzen Sommerpause auf Paramount Plus die neue Dexter-Serie angeschaut, Original Sin. Und die ist einfach großartig geworden. Wir werden jetzt nicht extra eine neue Intro-Folge machen, aber schaut euch das Intro der neuen Serie an. Das ist natürlich abgekupfert von dem Dexter-Intro nochmal fortgeführt. Man darf auch gleich verraten, es ist wieder die Morgenroutine, aber diesmal mit drei Personen, weil es ja die Vorgeschichte von Dexter ist. Also sein Vater lebt noch und sie leben mit seiner Schwester unter einem Dach und alle drei haben natürlich eine Morgenroutine und werden in altbekannter Manier in diesen Makroaufnahmen mit diesen tollen Geräuschen präsentiert. Das allein macht schon Spaß, wenn das Ganze losgeht. Und dann freut man sich über den Cast, denn man hat jüngere Pendants gefunden, die man sofort wiedererkennt. Und die Schauspieler, die die einzelnen Charaktere aus der Originalserie spielen, in etwas jüngerer Form, haben sich alle Manierismen und Ticks der Schauspieler abgeschaut und sie in ihre Performance mit einbezogen, so dass man als Kenner der Serie einfach einen Spaß daran hat, das alles wiederzuerkennen und sich zu erinnern. Und das wird ja alles nichts helfen, wenn nicht auch die Serie selber funktionieren würde, also wie sie sich aufbaut, was für Fälle sie präsentiert. Und auch das ist großartig gemacht, führte auch dazu, dass Dexter wieder ein Begriff wurde, also die ist sehr, sehr gut angekommen, wird auch fortgesetzt, also es wird eine zweite Staffel geben. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die in der Qualität bleibt, bestimmt auch noch mehr. Und das Ganze führte jetzt auch dazu, dass die Originalserie Dexter nochmal fortgesetzt wird. Ich glaube, jetzt gerade im Moment auf Paramount startet diese neue Staffel. Und die verspricht auch vom neuen Setting was Großartiges zu werden. Und die Vorschusslorbeeren sind immens. Also Dexter ist eine Serie, die anscheinend noch viel zu erzählen hat. Und diese Prequel-Serie Original Sin kann ich nur wärmstens empfehlen.
Dann will ich das auch wärmstens unterstützen, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe. Aber ich vertraue deinem Urteil voll und ganz und werde mich da demnächst auch dran begeben.
Ja, mach das.
Super.
Was mir aber jetzt noch zu Columbo einfällt, wir haben die ja unter den Tisch fallen lassen, die Autoren, die das geschrieben haben. Hm. Wir sollten sie wenigstens mal kurz erwähnen, nicht nur in Wiki und die starken Fakten. Und zwar hat das sehr, sehr lange gedauert, bis dieser erste Columbo-Film zu sehen war. Denn die beiden Autoren hatten zuerst eine kleine Krimi-Kurzgeschichte verfasst, schon 1960. Link und Levinson haben sie May I Come In genannt und das Ganze erschien im Alfred Hitchcock Mystery Magazine. Da hieß es aber noch nicht Lieutenant Columbo ermittelt, sondern Lieutenant Fischer. Und das Ganze haben sie dann weiterentwickelt, dann wurde daraus der erste Fernsehfilm mit Columbo, aber einem anderen Schauspieler, aber dieselbe Story quasi nochmal. Die Autoren waren aber unzufrieden mit dem Ergebnis und modelten dann 1962 daraus ein Theaterstück, das in San Francisco uraufgeführt wurde und dort auch ein gutes Jahr lief, wieder mit einem anderen Darsteller und ich glaube, der wurde aus Krankheitsgründen auch nochmal ersetzt und die Figur des Columbo wurde immer erfolgreicher. Aber dann kam erst 1967 wieder dieser Fall, also sie haben es immer wieder recycelt, mit Peter Falk als Columbo, als Fernsehfilm mit dem Titel Mord nach Rezept. Peter Falk war da übrigens 39, als er die Rolle übernommen hat und hat Glück gehabt, die Rolle zu bekommen, weil sie ihn, also die Produzenten ihn für zu jung empfunden haben. Aber er hat sich dann durchgesetzt. Es gab eben auch noch Mitbewerber für die Rolle oder Vorschläge. Ja, und dann war der Film so erfolgreich, dass natürlich nachgeliefert werden sollte. Die beiden Autoren haben aber gesagt, sie können nicht die üblichen 22 Episoden für eine Show mal ebenso schreiben und haben das tatsächlich abgelehnt. Dann kam eben diese NBC Mystery Movie Serie heraus und 71 haben sich dann bereit erklärt, 6 weitere Folgen zu schreiben. Daraus wurden dann 7 und der Erfolg hat die Serie halt über die Jahrzehnte getragen, so dass bis 2003, 2004 Columbo-Filme erschienen, auch wenn es zwischendurch mal eine Pause gab. Also eine recht lange Erfolgsgeschichte der beiden, aber auch mit vielen Querelen hier und da und erheblichem Gagenpoker Und es wäre auch immer noch nicht Schluss gewesen. Also es sollte noch, es gab noch einen Film, den sie planten. Aber während sie da so verhandelten, wurde die Alzheimer-Erkrankung von Peter Falk zu stark. Und dann hat man auch direkt gesagt, dann ist das damit beendet. Also auch da war klar, wir suchen keinen neuen Darsteller. Und damit war das Kapitel Columbo abgeschlossen.
Und es ist ein wunderschönes Kapitel, denn die Filme, die da sind, sind es wert, verwahrt zu werden und immer wieder gesehen zu werden, auch wenn nicht alle gleich stark sind, aber das ist schon eine besondere Figur und das sind besondere Filme, die dabei herausgekommen sind. Und ja, und wir haben das Ganze jetzt zu seinem Höhepunkt gebracht. Naja.
Genau. Und wer sich noch ein bisschen vertiefen möchte mit Peter Falk, ich habe vor, ist aber schon ein paar Jährchen her, auf Arte die Dokumentation Peter Falk versus Columbo gesehen. Und die war richtig gut. Ich habe gerade mal eben kurz schon gegoogelt. Ich weiß nicht, ob die gerade verfügbar ist. Also mal Ausschau halten. Vielleicht ist sie auch irgendwo auf YouTube versteckt oder irgendwo eben woanders zu finden. Genau, wenn du sie findest, kannst du es ja nochmal in die Shownotes schreiben.
Auf jeden Fall.
Das war eine sehr, sehr tolle Doku, wo man eben auch viel über Peter Falk erfährt.
So machen wir das.
Ja. Und Leslie, dann bleibt uns ja jetzt nur noch eine kleine Ankündigung, und zwar unser Rätsel für die nächste Folge.
Das nächste Mal bei...
Ein Intro für alle Fälle.
Für die nächste Serie durchschreite immer wieder dieselbe Etage. Wenn du oben angekommen bist, musst du dreimal klopfen. Beachte genau das Regelbuch. Peinlich genau.
Na, was kann sich wohl dahinter verstecken? Mysteriös.
Wir werden uns damit beschäftigen und ja, wir können, ach so, das sollten wir am Schluss noch sagen. Mit dem Erscheinen dieser Folge wird auch unser Podcast bei YouTube Podcasts oder YouTube Music Podcasts zu finden sein. Das wird dann auch auf öffentlich geschaltet sein. Und kann dann auch da abonniert und gehört werden. Und ich glaube, man muss das so sagen. Das ist, glaube ich, YouTube-Naturgesetz. Wir freuen uns über ein Abo und ein Like. Zwinker, zwinker.
Oh ja.
Aber vielleicht auch ein Kommentar zu dieser Folge. Welches von den beiden Intros, die wir hier vorgeschlagen haben, würdet ihr denn bevorzugen für eine augenzwinkernde Ergänzung des Columbo-Universums? Ja, und mit dieser Frage machen wir uns mal vom Acker.
Ich habe jetzt auch keine Frage mehr.
Das ist gut. Dann
gehen wir jetzt.
Dann freue ich mich, dass ich dich Samstag sehe, euch sehe.
Genau. Jetzt sind wir aber nicht mehr auf Sendung.
Doch. Das ist alles noch live.
Das ist alles noch live. Oh Gott, du verquatscht unser Privatleben.
Freitag oder Sonntag oder Samstag.
Na gut.
Kommt jemand zu uns.
Ah, ich hörte davon. Nee, ich hörte nicht davon.
Aber an alle, die uns zuhören, alles Gute. Bis bald. Viel Spaß beim Hören und beim Gucken, ja. Und
wir lassen euch verwirrt zurück. Bis bald.
Alles Gute, macht's gut.
Ciao.
Erdacht von Richard Levin. Okay.
Columbo war Teil des NBC Mystery Movie Theme. Nein, das ist auch Quatsch.
Musik: Dave Grusin, Jill Mell, Billy Goldenberg und Dick DeBenedict.